befristete der Marscher. Doch denjenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Erläuterung. Wer es nicht ertragen kann, auch nur einen Augenblick ohne Krishna-Bewusstsein zu leben, kann nichts anderes tun, als 24 Stunden am Tag an Krishna zu denken, da er ständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, indem er über den Herrn hört und chantet, sich an ihn erinnert, ihm Gebete darbringt, ihn verehrt, seinen Lotusfüßen dient, ihm andere Dienste leistet, Freundschaft mit ihm pflegt und sich ihm völlig ergibt. Also, das ist ein Mensch, der es nicht ertragen kann, ohne im Krishna-Bewusstsein zu sein, zu leben. Nicht? Der muss immer sowas machen, Krishna denken, Krishna sich erinnern, in Gebete darbringen, über ihn hören und schauen und so weiter. Solche Tätigkeiten sind allglücksverheißende und voller spiritueller Kraft, die den Gottgeweihten in seiner Selbstverwirklichung zur Vollkommenheit führt, sodass er nur noch den einen Wunsch hat, die Gemeinschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erreichen. Zweifellos nähert sich ein solcher Gottgeweihter dem Herrn ohne Schwierigkeiten. Dies ist die Bedeutung von Yoga. Durch die Barmherzigkeit des Herrn kehrt ein solcher Gottgeweihter niemals wieder zum materiellen Zustand des Lebens zurück. Kshema bedeutet oder bezieht sich auf den barmherzigen Schutz des Herrn. Der Herr hilft dem Gottgeweihten, Krishna-Bewusstsein durch Yoga zu erlangen. Und wenn der Gottgeweihte völlig Krishna bewusst wird, bewahrt ihn der Herr davor, wieder in ein leidvolles, bedingtes Leben zurückzukehren. Namaum Vishnu Palaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavani Askasya Teshata Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vaishnavi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare möchte heute gerne eine Vorlesung geben über das Thema, wen versorgt Krishna und wen nicht. In diesem, lasst uns den Text noch einmal gemeinsam chanten. Oder vorlesen. Doch denjenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren, und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, denen gebe ich, was sie brauchen, und erhalte ich, was sie haben. Dieser Text sagt, dass ein Devotee von Krishna versorgt wird. Krishna gibt dem Devotee, was er braucht. Und dass ein Devotee von Krishna beschützt wird. Krishna erhält den Devotee, wie ein Kind von den Eltern erhalten wird. Aber es werden zwei Bedingungen erwähnt. Sie verehren Krishna mit ausschließlicher Hingabe und sie meditieren über Krishna. Diese beiden Devotees erhält Krishna und versorgt Krishna. Sie verehren ihn mit ausschließlicher Hingabe und sie meditieren über Krishna. Es gab einmal einen Brahmana, der ein sehr hingegebener Brahmana war. Er las jeden Tag die Bhagavad Gita. So sehr las er die Bhagavad Gita, dass seine Frau sich Gedanken machte über den wirtschaftlichen, die wirtschaftliche Situation. Dieser Brahmana hatte Kinder und er war so arm, dass es nicht einmal Mäuse gab in seinem Hause. Und der Grund war, dass da absolut kein Getreide oder Gemüse in der Vorratskammer war. Kein Wunder, dass seine Frau besorgt wurde. Was soll aus den Kindern werden? Und so spielte sich jeden Tag das Gleiche ab. Er las die ganze Zeit die Bhagavad Gita und seine Frau kam nachmittags und sagte, mein lieber Mann, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber willst du dich nicht mal um die Ernährung für die Familienmitglieder kümmern? Geh raus und bettle was. Du bist ein Brahmana. Ein Tag war es besonders schlimm. Er konnte sich nicht durchsetzen, loszugehen und für die wirtschaftliche Seite zu sorgen. Er wäre also nicht angestellt worden bei Jatapabu und bei Christian im Govinda Naturpark. Beide waren Unternehmen. Er konnte sich einfach nicht durchrappen. Er musste er las nur die Gita und kam nicht in diese Mut zusammen. Aber seine Frau musste, die Kinder waren hungrig, die waren schon mehrere Tage nicht. Sagte, jetzt musst du los, bitte. Ich kann nicht los, niemand wird mir was geben. So, er ging also los, kam an eine Tür, da sagt sie, oh, heute ist gerade jemand gestorben bei uns. Ja, wir können nicht gehen. Und an eine andere Tür, da wurde er auch nicht gerne gesehen. Und er kehrte erfolglos zurück, kein Geld bekam. So, an diesem Abend las er aufs Neue die Bhagavad Gita. Und er las diejenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Und er dachte, also entweder stimmt dieser Vers nicht oder er stimmt nicht bei mir. Es klappt bei mir nicht. Ich krieg gar nichts. Ich bin so arm, nicht mal die Mäuse kommt zu mir. Und so beschloss er mit einem roten Stift, nach reiflicher Überlegung, das Wort Vahami, ich gewähre, ich gebe, auszuschreiben. Die stimmt einfach nicht. Die Erfahrung gibt dem Vers der Bhagavad Gita nicht recht. Ich bin so arm, wie nur irgendwer. Vielleicht, also Bahami heißt, ich gebe persönlich. Vielleicht könnte Krishna durch einen reichen Mann mal was geben, wenn überhaupt. Aber nicht Bahami. Er kommt nicht persönlich. Am nächsten Morgen macht er so mit der Gita. Legte sie weg und ging zum Betteln los, ohne aufgefordert zu werden. Das war der erste Tag, wo er nicht bis zum Ende die Gita las, bis es nicht mehr ging. Der erste Tag, wo er einfach von selbst losging. Und an diesem Tag ereignete sich nicht. Krishna schwieg, so schien es ihm. Er schickte auch keinen reichen Mann. Es war fürchterlich. Überall, wo er ankam, nein, heute nicht, komm morgen, oder besser, da eine Woche wieder. So in der Zeit ereignet sich zu Hause etwas Wunderbares. Seine Frau war da, sah plötzlich ein klein, schwärzlich gefahrenen Jungen, der ein großes Gewicht trug. Er hatte zwei Riesenkörbe, die er an einem Stab so über sich trug, und der wirklich strackelte und wankend da reinkam und schließlich absetzte und sagte, hier. Und in dem Korb war Ghee drin, Dal, Reis, Sabji, Öl, Zucker, alles, was man braucht. Und sie sagt, das ist bitte dich. Guruma, so spricht man die Frau des spirituellen Meisters an, oder eine sehr respektvolle Anrede zu einer Frau. Guruma, das ist für dich. Ja, woher kommst du? Ich war das nicht. Ich habe das hier persönlich gebracht. Ah, sagst du, du musst meinen Mann kennen. Ja, den kenne ich sehr gut. Bleib doch hier, bis ich gekocht habe. Nein, sagte er. Wieso nicht? Ich muss viele solche Lasten tragen. Es gibt viele, die meine Hilfe brauchen. Und die nach ihr rufen. Oh, sagte sie. Ja, aber du kannst doch wenigstens, du musst doch auch mal was essen. Also nicht mit deinem Mann zusammen, der ist ein bisschen grausam veranlagt. Und so kehrte er sich um und sah am Rücken alles rot. Es hätte jemand mit einem roten Stift gekratzt. Und so ging es wieder zurück, es sah aus, als wäre Blut gekommen. So, als der Mann zurückkam, sagte er, meine liebe Frau, ich habe heute den ganzen Tag gebettet. Du müsstest mit mir zufrieden sein, wenn du meine Bemühung siehst. Aber das Ergebnis ist null und nichtig. Bitte sei so gut, mir noch einmal zu verzeihen. Ich gehe morgen auch wieder ganz früh los. Dir will ich nichts zu tun haben. Du bist grausam veranlagt. Warum? Dann erzählte er ihr, sie ihm, die ganze Geschichte. Es war ein Junge, der dich kannte, den du wahrscheinlich geprügelt hast, denn sein Rücken war rot. Er hat dir diese Dinge alle getan. Sie hat nur ein bisschen von den Weizkörben genommen. So, ich glaube, wir haben diese Geschichte schon gehört. Ich glaube, nur zwei oder drei Devotees haben diese Geschichte nicht gehört. Aber trauen wir darin, haben wir die Erfahrung in unserem Leben gemacht, dass Krishna alles für uns gibt, was wir brauchen. den richtigen Dienst, den richtigen Ehemann oder die richtige Ehefrau. Sicherheit in unserem Leben, Nahrungsmittel, Gesundheit. Haben wir Vertrauen in dieses Vers? Haben wir die Erfahrung gemacht, dass Krishna alles gibt in uns, was wir brauchen? Und das, was wir an guten Dingen haben, erhalten und nicht von uns nehmen. Narayani hat vielleicht die Erfahrung gemacht, dass sie ein Kind gekriegt hat, was sie sich gewünscht hat. Und wünscht sich jetzt, dass es erhalten wird von Krishna. Aber vielleicht die einzige Person in diesem Karuna Bhavan Augenblick, festes Vertrauen in diesen Vers haben können, weil die Erfahrung da ist. Die Frage ist also, wem gibt Krishna alles, was er braucht oder sie braucht und für wen und wem nicht? Ist das eine gute Frage? Denn es ist sehr schwierig zu sagen, für alle von uns, es ist sehr schwierig, festes Vertrauen darin zu haben. Nun, ich selber habe gestern darüber nachgedacht. Gestern war ich ein bisschen unfestlich und hatte überhaupt keine Kraft mehr, mich zu bewegen in meinen gewöhnlichen Tätigkeiten des Lebens und hab mich gefragt, als ich da war, Krishna, wem gibst du alles, was er braucht? Und erhältst, was er hat. Und es ist eine wunderschöne Antwort gekommen, gerade in Zeiten, wo wir tiefe Fragen stellen in unserem spirituellen Leben, kommen tiefe Antworten auf uns zurück. Krishna wird für einen Devotee sorgen, der sich Krishna hingibt. Wie dieser Brahmana, der hat sich Krishna hingegeben. Das war ein sehr fortgeschrittener Devotee, der dann diese Frage hat in dem Studieren seiner Bhagavad Gita und die Krishna dann geantwortet hat. Nun, Hingabe äußert sich in 6 Symptomen. Lass uns diesmal diese 6 Symptome hören, unter der Voraussetzung, dass wir versuchen wollen, diesen Dingen näher zu kommen, dass wir sie selber verwirklichen wollen in unserem Leben. Denn erst wenn wir diese 6 Symptome integriert haben in unser Leben, wenn sie zu unserem Leben geworden sind, wird Krishna für uns sorgen. Das erste ist, demütig und bescheiden zu werden. Das zweite ist, unser Leben für den Dienst an Krishna zu ergeben. Das dritte ist, ein Mitglied einer spirituellen Familie zu werden. Und das vierte, Vertrauen darin zu haben, dass Krishna einen beschützen wird. Das fünfte Symptom ist es, die Dinge anzunehmen, die günstig sind für das hingebungsvolle Dienst. Und das sechste Symptom ist es, die Dinge abzulehnen, die hinderlich sind für hingebungsvolle Dienst. Ich weiß, dass es abends ist und dass wir uns schwierig auf, sagen wir mal, solche Punkte konzentrieren können und sie erinnern. Deswegen möchte ich das Wichtigste, die Essenz aus diesen 6 Symptomen heraustun und euch präsentieren. Die Essenz ist, zu verstehen, dass Krishna mich beschützt und Krishna für mich sorgt. Das sind die Symptome der Hingabe. Es heißt, dass ein Devotee zur Zeit der Einweihung, wenn er Einweihung erhält, einen spirituellen Körper bekommt. Im Chaitanya Charitamrita. Habt ihr schon mal gehört? Da heißt mit dem Namen Agastya Munidas oder Adishesta oder Vrindadevidas oder Murali Devidas. Mit der Einweihung heißt es in den Schriften, dass wir auf die Ebene kommen wie die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Habt ihr diesen Text schon einmal gelesen? Im Chaitanya Charitamrita, wie es gesagt. Ich habe ihn schon oft gelesen und mich gefragt, was kann das bedeuten, dass durch die Einweihung jemand auf die spirituelle Ebene kommt? Die Antwort ist einfach. Durch die Einweihung sollten wir dazu kommen, kein Interesse zu verfolgen als das Interesse des Herrn. Zu Deutsch, was das bedeutet, ist, wir nehmen einen spirituellen Meister an und er gibt uns Unterweisungen, wie wir unser Leben ausüben können. Und diese Unterweisungen bilden für uns den Lebensinhalt, was wir tun. Wir haben also in dem Augenblick keine eigenen materiellen Interessen mehr, weil wir tun ja, wenn wir jetzt theoretisch oder nach der Philosophie, wir werden ja weisungsgebunden, sagt man dazu in Deutsch. Das heißt, wir erklären uns bereit, den Unterweisungen eines spirituellen Meisters zu folgen. Nicht nur unseren eigenen, sondern unseres spirituellen Meisters, der als ein reiner Devotee von Krishna uns die Unterweisung Krishnas gibt. So kommen wir auf eine total spirituelle Ebene, wo wir qualifiziert werden, Krishna zu dienen. Denn Krishna ist ganz und gar spirituell. Wer kann sich Krishna nähern, außer ein Mensch, der spirituell ist, der spirituelle Eigenschaften hat? Nicht? Genauso wie Dunkelheit nicht an Licht herankommt, so kann auch die Unwissenheit des materiellen Daseins oder ein Mensch in der Unwissenheit des materiellen Daseins, der von Maya bestimmt wird und Maya regiert wird, nicht Gott nahe kommen. Sagt der Priya, folgst du mir? Es geht nicht, dass jemand, der von Maya und Dunkelheit regiert wird, dem ganzen Krishna näher kommt, der wie die Sonne ist. Das geht nicht. Das geht nicht zusammen. Entweder der wird sich verwandeln, die Dunkelheit wird sich verwandeln und auch zu Licht werden, oder es bleibt immer getrennt. So ist es auch mit uns. Entweder wir werden uns in Kontakt mit Krishna verwandeln und spirituell werden, oder wir bleiben immer getrennt von Krishna. Wo Dunkel, wo Licht, also Dunkelheit kann nicht an die Sonne ran. Das geht nicht. Muss sich wandeln. So ist es auch für uns. Wir müssen von dem Dunkelheit, dem Dunklen im Denken gelöst, befreit werden. Das Dunkle im Denken ist ich und mein. Ich und meine Interessen. Ich will das. Ich bin ein Mann oder eine Frau oder etwas, was dazwischen liegt, also ein Kind. Wie auch immer. Nicht? Und damit einhergehen, ich bin der Handelnde. Ein Devotee ist eine hingegebene Seele, die unter der Unterweisung Krishnas handelt, die Krishna zufrieden stellt. Ein gutes Beispiel hierfür ist Arjuna. Arjuna stand bebend auf dem Schlachtfeld, genauso wie ein Devotee innerlich bebt, wenn er sich hingeben soll. Kennt ihr dieses innere Beben, was man hat, bevor man aus dem Sankirtan-Auto heraustritt und auf die Straße geht? Bisher gerade kennt ihr. Du, glaube ich auch, du bist auch was dann getan gegangen. Dieses innere Beben. Jetzt muss ich mich hingeben, jetzt kommt es voran. Kennt ihr das innere Beben, was man verspürt, wenn man etwas tun müsste, was man eigentlich von der noch nicht tun kann oder noch nicht bereit ist zu tun? Und wie man dann innerlich anfängt zu beben? Sind wir den Nika hat jetzt drauf. Arjuna stand total bebend auf dem Schlachtfeld. Und zwar nicht nur so ein bisschen, so dass man das so dass er das unter einem männlichen Gesichtsausdruck verbergen konnte, sondern der hat geweint. Dem wurde der Mund trocken. Der war im Eimer. Also psychologisch gesehen. Krishna wollte etwas von ihm. was er eigentlich nicht bereit war zu tun. Nun, um ihn zu überzeugen, sich hinzugeben, zeigte ihm Krishna eine Vision, die er nur mit transzendentalen Augen sehen kann. Er zeigte ihm die universale Form, mit großen Köpfen, Zähnen, und Arjuna sah, wie zwischen den Zähnen die ganzen Krieger zermalmt wurden. Etwas, was also durchaus intensive Qualitäten hat, diese Sicht. Er musste den Tod persönlich sehen, den Zeitfaktor. Und worauf es Krishna ankam in dieser Sicht ist, ihm zu zeigen, Arjuna, du bist nicht der Handelnde. Das ist eine Krankheit im Denken zu denken, ich bin der Handelnde. Ich bin der Handelnde, Arjuna. Ich bin derjenige, der alles macht. All diese Soldaten sind schon bereits gekämpft, getötet worden. Was du machen kannst, Arjuna, ist nicht der Handelnde zu werden, sondern das Instrument. Ein Devotee, der diesen Paradigmawechsel macht. Ich bin nicht der Handelnde, sondern dein Instrument, Krishna. Der wird vom Krishna versorgt. Für den sorgt Krishna. Ein Devotee, der sich aber nicht als Instrument in Krishnas Plan bereit hält, der sich da ausklingt und seiner eigenen kleinen Sache nachgeht, solch ein Devotee wird nicht von Krishna versorgt. Ein Devotee heißt, ist ein Diener, und ein Diener ist ein Kinkara. Kinkara heißt, Kim heißt was, und Kara heißt tun. Was soll ich tun? Das ist ein Devotee, der Krishnas Unterweisung, Krishnas Willen ausführt in dieser Welt. Zum Beispiel, was bedeutet das im Grihastha-Leben? Wenn wir im Grihastha-Leben eine Familie haben, sollten wir denken, das ist Krishnas Familie. Ich versuche so gut wie möglich, Krishna, in deinem Dienst für die Familie zu sorgen. Solch ein Grihastha wird von Krishna erhalten werden. Wenn wir ein Brahmachari sind oder eine Brahmacharini, sollen wir sehen, Krishna, ich habe diesen Körper, mit dem ich dir dienen kann. Krishna, es ist dein Körper. Bitte mach, ich sorge so gut wie möglich für den Körper, ich stelle ihn so gut wie möglich in deinen Dienst. Bitte sorge du. Solch ein Devoti wird von Krishna beschützt. Ich durfte gestern eine kleine Verwirklichung machen. Ja, gestern oder vorgestern oder war es vor einer Ewigkeit? Weiß ich jetzt nicht mehr. Mir ging es physisch so bedenklich, dass ich zum ersten Mal nicht mehr die Kraft hatte, die mentale und auch die physische Kraft, den Hare Krishna Mantra richtig zu sprechen. Und ich konnte nur Prabhupadas Tape anstellen und im Gedanken zu Prabhupada, Hare Krishna, Hare Krishna, mitschalten im Gedanken, wie Hari das Thakur, war sehr nice. Man kann sich das sehr gut konzentrieren. Empfehle ich euch auch, wenn ihr krank seid und nicht. Und ich merke plötzlich, Krishna, das ist jetzt, du musst hier wieder auf die Power stellen, auf den Anklopf, der ist jetzt aus bei mir im Augenblick. Das liegt nicht in meiner Kraft. Und als ich plötzlich einfach bereit war zu akzeptieren, dieser physische Körper ist Krishnas Körper. Krishna Eigentum und meine Aufgabe ist, ihn in Krishnas Dienst zu stellen, kam plötzlich die ganze Energie, die man braucht, zum Chanten, und ich habe sogar noch Briefe diktieren können. Nicht, das ist eine total neide Verwirklichung. Was ich euch heute sage oder mitteile, ist also nicht nur etwas, ein abstrakt philosophisches Gedankengut, was wir in der Gita und im Bhagavatam vorfinden, sondern es ist tatsächlich etwas, das funktioniert. Wer sich Krishna hingibt, erfasst sofort mit beiden Händen eine Flagge. Eine Digvijaya-Flagge. Digvijaya-Flagge heißt eine Siegesflagge. Möchte ich euch hier etwas aus der Erläuterung von Prabhupada auch vorlesen. Das kann man nachlesen im 9. Kanto 11, Kapitel 6, 25. Gib all die verschiedenen Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Jetzt sagt Prabhupada, das ist ja der Bhagavad Gita Vers. Das ist die Anweisung, die der Herr in seiner Eigenschaft als der höchste Kaiser erteilt. Krishna ist der höchste Kaiser. Jeder sollte dazu bewegt werden, diesem Befehl zu gehorchen. Denn das bedeutet Sieg. In Klammern, Sieg Vijaya. Und dazu gehört auch die Pflicht des Soldaten, des Gottgeweihten, eben diese Lebensphilosophie zu verbessern. Wenn jemand sich der Anweisung Krishnas zuwendet und tatsächlich sein Leben als das Leben von Krishna betrachtet, in dem Augenblick wird er ein Instrument Krishnas und ist siegreich über die materielle Energie. Aber solange wir noch überlegen, oh, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt das arrangieren, ich muss dies und jene, und oh, wie kriege ich das hin, und wie gehe ich auch Sankirtan, aber ich ein bisschen Geld habe, und so weiter, zum Leben. In dem Augenblick sind wir auf der materiellen Ebene versagen. Wir sind finished in dem Augenblick, wo wir, also besonders als Spiritualisten, in dem Augenblick, wo wir in dieses Ich und mein Konzept wieder reinkommen. Mir ist klar, während ich das so enthusiastisch hier predige, der rekonvalescierte Patient. Mir ist klar, dass das ein hoher Anspruch ist. Manche von euch, die genau zugehört haben, gucken mit einer sehr nachdenklichen Miene auf mich. Ja. Das ist ein hoher Anspruch, aber da werden wir ein Instrument Krishna. An diesem Punkt. Und da geht spirituelles Leben und Krishna-Bewusstsein voll und ganz los. Aber wenn wir uns in unserem eigenen kleinen Kokon und im gedanklichen Kokon befinden, dann ist es nicht so einfach. Habt ihr hierfür irgendwelche Fragen? Das ist noch mein Zitat, was ich noch nicht losgeworden bin. Ja. Weil du ein junger Gottgeweihter bist. Du musst grundsätzlich ein Verständnis haben über deinen Service. Erstmal inhaltlich oder spirituell? Ja, inhaltlich und dann fachlich. Mit dem inhaltlichen Verständnis von dem Service meine ich, dass du weißt, was Devotional Service ist. Devotional Service ist eine bewusste, liebevolle Bemühung für Krishnas Zufriedenstellung, die Sinne einzusetzen, die wir haben. Dass du deinen physischen Körper bewusst einsetzt in Krishnas liebevollen Dienst. Und sachlich oder fachlich dein Service zu wissen, heißt, dass du weißt, was dazu nötig ist. Wenn du ein Pujari bist, musst du lernen, dass Puja richtig auszuführen und musst lernen, was das bedeutet. Warum wir in das Muschelhorn blasen zu Beginn einer Arati, damit alle unglücksverheißenden Dinge aus der Luft verstreut werden. Heute hatte Gora Shiromani eine gewisse Schwierigkeit, habe ich gemerkt, loszublasen. Da waren viele unglücksverheißende Dinge noch in der Atmosphäre. Aber nach der Artik habe ich gemerkt, ging es reibungslos, das Laden. Da waren die unglücksverheißenden Dinge nicht so stark. Nicht? Aber wir blasen das Muschelhorn, damit wir die unglücksverheißenden Dinge aus der Atmosphäre jagen. So, also man muss zweierlei wissen, um im hingebungsvollen Dienst nicht in Ich und mein Bewusstsein zu tun. Inhaltlich, das ist eine, was das ist, nicht was du da machst. Und dann musst du fachlich kompetent sein. Oder dir Kompetenz aneignen. So, wenn du diese beiden Dinge tust, also damit du es gut machst, wirst du sicherlich erfolgreich sein. Im hingebungsvollen Dienst müssen wir immer wieder wählen, müssen wir immer wieder zwischen diesen beiden Dingen wählen. Tue ich jetzt für Krishna oder tue ich es routinemäßig oder tue ich es für mich? Meistens tun wir es routinemäßig. So, wir sind meist, wählen meistens den goldenen Mittelweg. Das heißt, wir denken gar nicht. Das ist so die normale Erfahrung. Was würdest du sagen? Kann man das so sagen? Oder ist das ein bisschen gemein? Also sagen wir mal, es kommt manchmal vor, dass wir es routinemäßig tun. Die Unabhängigkeit, die wir gekriegt haben von Krishna, ist tatsächlich dazu da, etwas für Krishna zu machen. Wenn du chantest, chante mal für Krishna. Du wirst sehen, das wird so einen Unterschied machen. Wenn du Prasadam zubereitest, bereite mal Prasadam für Krishna zu. Du wirst merken, das macht einen riesen Unterschied. Und statt für dich, jetzt müssen wir wieder mal dafür sorgen, dass unser Bauch über die Gürtellinie heraussteht. Wir müssen absolut diese reinkriegen, etwas für Krishna zu tun. Dazu haben wir unsere winzig kleine Unabhängigkeit bekommen. Ich möchte euch gerne einen Satz von oder einen Abschnitt von Bischof Franz von Sales, ein Schweizer Bischof, sagen, den ich total gut finde. Wir sind frei, das Gute oder das Böse zu wählen. Das ist jetzt nicht genau unsere ISKCON-Sprache, ich mache euch schon bereit, aber es ist sehr schön zum Nachdenken. Wählen wir aber das Böse, dann missbrauchen wir unsere Freiheit. Verzichten wir darum auf diese verhängnisvolle Freiheit und unterwerfen wir unseren freien Willen für immer der göttlichen Liebe. Ihre Sklaven, also die Sklaven der göttlichen Liebe, sind glücklicher als alle Könige der Erde. Schön gesagt, ne? Wer in dieser Welt aus Eigenliebe seine Freiheit bewahren will, der wird sie in der jenseitigen Welt verlieren. Nicht? Wir werden also Sklaven werden, weil wir wieder eine Wiedergeburt nehmen. Sklaven unter unseren unerfüllten Wünsche. Das ist ein Mystiker übrigens, der glaubt an Reinkarnation, der Franz von Sales. Wer sie aber auf Erden, das heißt die Eigenliebe und die Unabhängigkeit, um der Gottesliebe willen verliert, wer seine Unabhängigkeit aufgibt wegen Krishna, wegen Liebe zu Krishna, wird sie in Ewigkeit besitzen, er wird frei sein. Dort wird die Freiheit sich in Liebe, die Liebe in Freiheit verwandeln, in eine unendlich beglückende Freiheit. Hat das ein bisschen verstehen? Was das war. Nicht diese, da muss man wirklich sagen, er ist ein Bhakta, ein hingebungsvoller Diener, der Bischof von Salem und Saleh. So ist ein Bhakta. Bhakta ist nicht nur ein Anfänger, ein frischer Anfänger im spirituellen Leben, sondern das ist ein Devotis. Wir wollen Bhaktas und Bhaktis werden und Krishna. Voll mit Bhaktis.
Was du heute Abend gesagt hast, ist ja eigentlich die höchste Stufe. Ich hatte die auch nicht weniger. Krishna sagt ja auch in der Bhagavad Gita irgendwo, wenn du das nicht machen kannst, dann gib einfach die Ergebnisse deiner Arbeit mir, und wenn du das nicht machen kannst, dann so geht er immer weiter zurück. Wir nehmen jetzt einfach an, dass wir irgendwie auf dieser höchsten Ebene sind. Wir haben eine Einweihung genommen und das sollte eine spezielle Ebene sein. Aber
irgendwie wäre
das Schöne zu werden. Wie findet man denn raus, wo man wirklich steht? Beziehungsweise, ja, wie unterfordern wir uns nicht die ganze Zeit?
Um diese Hingabe, habt ihr alle verstanden, was Lalita gefragt hat? Wenn wir, wie können wir dazu, wie können wir dazu kommen, uns nicht ständig zu überfordern, denn wir sind nicht auf der höchsten Ebene der Hingabe, von der wir hier gesprochen haben. Jeder kann hingebungsvolles Dienen ausüben, auf jeder Stufe, aber es ist wichtig für ein Devotee, sich richtig situieren im Leben. Um hingebungsvolles Dienen oder diese Stufe der Hingabe zu praktizieren, braucht man ein bisschen Stärke, die man sehr leicht aus der richtigen Position findet. Und ein Devotee, braucht ja manchmal ein bisschen Zeit für die richtige Situation. So ist es ganz, ganz wichtig, es ist sogar eine Unterweisung in den Heiligen Schriften, dass man sich auch die Zeit nimmt, um diese Situation herzustellen, die man benötigt. Ich möchte dir gerne ein Zitat vorlesen, aus einem der Puranas, die ich hier da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es aber sehr gerne wirklich. Ja, es wird immer wieder gesagt, dass man sich fit halten muss für hingebungsvollen Dienst und zum Beispiel nicht die Entsagung, die ein anderer tut, was seine eigenen Bequemlichkeiten betrifft. Man soll nicht die Entsagung eines anderen imitieren. Dann kann man nicht davon ausgehen, richtig hingebungsvolles Dienst auszuüben. Im Naradiya Purana wird gesagt, dass wenn ein Devotee solche Dinge annimmt, die nötig sind für sein hingebungsvollen Dienst, ist das gut. Yavatasya svanirvaha vikuryat savat arsatvit adikye yunyatat yancha javate paramasatam. Wenn ein Devotee die Dinge annimmt, die nötig sind für die Erhaltung seines Lebens, bedeutet das nicht, dass er ein Sinnesbefriediger ist. Der Devotee akzeptiert weder zu wenig oder zu viel. Denn das würde seinen Fortschritt zu seinem Ziel behindern. Ist genauso wie mit dem Essen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand mit einem großen Körper, 2,30 Meter groß, dass er jetzt mehr isst, heißt nicht, dass er ein Sinnbefriediger ist und du entsagst. Das ist einfach, dass er eine andere Notwendigkeit hat mit seinem physischen Körper, die er erfüllt. So müssen wir herausfinden, um uns fit für Hingabe zu halten, was für uns nötig ist, im Leben. Und dann kann jeder hingebungsvolle Diener ausüben. Aber, denn es ist unsere natürliche Natur. Wir wollen etwas tun. Wir wollen etwas hingeben. Wir wollen Liebe darbringen. Das ist ganz natürlich. Hast du schon mal gemerkt, wenn jemand, den du gerne magst, dir sagt, bitte tu das. Ja, gerne. Man ist so glücklich, das zu tun. Ist es nicht so? Weil es ist natürlich, es entspricht unserem Wesen, wenn wir richtig situiert sind. So, wenn Krishna ist doch die liebenswerteste Persönlichkeit. Jeder liebt Gott. Ich kann etwas für Krishna tun. Wenn wir richtig situiert sind, geht das richtig los. Ich muss immer mit der Situation so denken. Irgendwo auf Golokadam gibt es ein Fahrrad. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. Na, Reini müsste wissen, wo. Was mir Nitai Gunamari und Shukla geschenkt haben. Das ist ein Fahrrad mit 21 Gängen. Du musst uns sehen, wo das ist. Ich bin ganz aus den Augen verloren, ehrlich gesagt. Vielleicht könntest du dir mal nachgehen, wo das ist. Und wenn man da so reintrampelt in dieses Fahrrad, ich bin zweimal schon mit dem gefahren. Das ist ein absolutes Wonnefahrrad. Wenn man da richtig reintrampelt mit Kraft, übersetzt sich das auf 21 verschiedene Art und Weise. Würde eigentlich eine ausreichen, aber wir leben in der modernen Zeit. Aber wehe, du trampelst da rein und die Kette liegt nicht richtig. Es ist also, gibt eine gemeine Verstrickung gibt es dann. Und die Kette fällt ab. Das ist auch die Kraft des hingebungsvollen Dienstes. Die greift richtig, wenn du richtig situiert bist. Sonst ist es wie eine Tortur. Oh, mich Krishna hingeben. Bloß nicht. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, das zu hören. Und so weiter. Wir müssen schon richtig situiert sein. Manchmal im Krishna-Bewusstsein machen wir das auch so. Es ist manchmal in unserer Sprache so. Lass uns mal uns sehen. Wenn wir sagen, gib dich Krishna hin, Adi-Shit. Was meinst du damit? Wir fühlen das sofort als Bedrohung. Manchmal sagt, also nicht jetzt Adi-Shit, sondern Krishna das. Gib dich Krishna hin, Krishna das. Sofort kriegt Krishna das ein Hornsausen. Schlimm. Er sollte sagen, juhu. Endlich sagt mir jemand, mich Krishna hinzugeben. Was für ein Nektar. Aber vielleicht ist Krishna das noch nicht richtig. Vielleicht, was immer da so ist, er muss richtig situiert sein. Dann geht es. Adi-Shesh ist das der Fall. Bei vielen anderen auch, aber bei manchen von uns ist es nicht nur zum richtig situiert werden. Besteht nicht nur, dass wir im richtigen Ashram sind, sondern da gehört zu uns komplexe Westler, die einen recht komplizierten Geist haben, wie du vielleicht bestätigt hast. Dass wir im richtigen Denken situiert sind, im richtigen Verständnis situiert sind. Und dann können wir loslegen und so weiter. Wie du es ja selber in deinem Leben sehr oft zeigst. So, uns in Takt zu setzen, das ist, das müssen wir selber machen, dass wir im richtigen Service sind. Meistens habe ich festgestellt, brauchen die Votis nur im richtigen Verständnis zu sein. Wenn sie im richtigen Verständnis sind, können die so loslegen. Es ist ein Fehler zu denken, die äußeren Umstände abhängig zu machen. Es ist meistens das Verständnis. Prabhupada sagte einmal, wir haben zwei Dinge. Krishna-Bewusstsein ist davon abhängig, etwas zu verstehen und zu akzeptieren. Diese beiden Dinge müssen wir machen. im Krishna-Bewusstsein. Ich dachte nur, das wäre ein guter Punkt zu kommentieren, Britta, den ich das nicht schockieren. Im Krishna-Bewusstsein geht es nur darum, etwas richtig zu verstehen und es dann auch zu akzeptieren. Dann ist man da.
Man muss einfach, ich meine, das kann man vielleicht sagen, aber das ist das Schwierigste.
Dann müsste man vielleicht an dem Verständnis arbeiten. Richtig, etwas zu akzeptieren ist nicht einfach. Wenn man sich ganz innerlich, wenn man denkt und sich etwas anderes denkt und dann das zu akzeptieren, dann muss man an den, dann muss man vielleicht verstehen, sehen, dass man das aus anderen Perspektiven verstehen kann. Ich bin jetzt sehr interessant, ich habe gerade interessiert, ich habe gerade an von Krishna Chetraprabhu habe ich etwas Interessantes gelesen. Ich predige ja manchmal zu Akademiker und manche Akademiker können einfach nicht so viel mit Prabhupadas Literatur anfangen. Habe ich schon gehört. Und jetzt habe ich gehört von Krishna Chetra, dass Prabhu, dass Ramakrishna Maharaj einen Ansatz gefunden hat, den er in der akademischen Akademie, nee, amerikanischen Akademie der Religion, das ist also in Amerika der größte religiöse Körperschaft, könnte man sagen. So viel, da gibt ein Artikel oder ein Paper vorgelegt hat, in dem er für Akademiker geschrieben hat, wie die Prabhupada-Erläuterung verstehen können, warum die so gegeben werden, wie sie gegeben werden. Und Krishna Chetraprabhu sagt, dass das so reingehauen hat, bei den, also so Anklang gefunden hat, wollte ich sagen, bei den Akademikern, dass viele sich erstmal vorbereitet ein Buch bestellt haben, Eigenlesen und dann die ganzen Sachen vorfassen. Es ist manchmal mit anderen Worten ein neues, man kann es akzeptieren, wenn man ein neues Verständnis hat. Zum Beispiel, ich akzeptiere, dass ich nicht der Handelnde bin seit gestern, weil ich ein neues Verständnis gewonnen habe. Ich mache das jetzt mal so. Hoffentlich seit gestern, würde ich mal sagen. Murali.
Ja, du sagst es. Ich sage so lange her, wo ich noch eine Frage habe, dass wir vertrauen. Man Charakteristika bringt man mit von Leben. Aber ja. Bringt man auch Vertrauen mit von Leben? Es ging darum, dass andere gesagt haben, einfach Vertrauen. Aber ist das nicht Sachen, die man mehr oder weniger
mitnimmt? Ja. Du hast recht, das ist eine Sache. Vishwanatha Chakravarti Thakur beschreibt, wie Vertrauen entsteht. Und er sagt, entweder durch das starke Predigen von denjenigen, die schon Vertrauen haben, die haben jetzt das klar machen mit anderen Worten, oder es wird mitgebracht. Und das ist meistens aus einem vergangenen Leben. Wir haben vielleicht Erfahrungen schon gemacht in einem letzten Leben, die uns Vertrauen gegeben haben. Weshalb wir jetzt leichter Vertrauen haben als andere. Das geht so ein bisschen mit dem Satz auch einher, den Krishna in der Bhagavad Gita sagt, Yesham Svantagatam Bhav, wer in diesem und in vorangegangenen Leben frei von Sünde gelebt hat, frei ist von der Dualität der Täuschung, kann sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Hingebungsvoller Dienst und auch die Voraussetzung für hingebungsvollen Dienst, nämlich Shraddha, ist sehr oft etwas, was im vergangenen Leben schon da ist. Wir haben viele Beispiele von großen Devotis, die vertrauen dem Krishna durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes schon entwickelt haben. Übrigens, diese ganzen Dinge, man nennt sie in Sanskrit Vasanas, die tiefen Charakteristiken. Zum Beispiel ein tiefes Charakteristikum ist ein Vertrauen in Gott. Da gibt es Christen, Murali, die solch ein Vertrauen in Gott haben. Das ist unglaublich. Also die bringen das mit, wahrscheinlich aus vorangegangenen Leben. Ich habe jetzt ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe hier ja ein Buch geschrieben. Ich bin jetzt ich muss jetzt nur noch anderthalb Kapitel schreiben. Sonst ist es fertig. Es wird ein Buch sein. Oh. Also wenn meistens so, wenn mir Sachen gefallen, dann gefallen es allen anderen nicht, aber nee, ich kann mir schon vorstellen, dass es gut wird. Und ich habe mich vorher ein bisschen reingelesen, um zu formulieren. Ich habe ein Buch gelesen, das mir vor langer Zeit einmal ein jetzt verstorbener Vater geschenkt hatte. Aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers heißt es. Und da wird von diesem russischen Pilger geschrieben, der verheiratet war und in größter Armut lebte und dann von seinem Großvater eine Herberge vererbt bekam. Dort lebte er mit seiner Frau, aber mein Bruder war so neidisch, dass er diese Herberge angezündet hat, sodass sie verbrannte. Und kurz danach ist seine Frau gestorben, weil sie vielleicht eine Krankheit zugezogen hatte, als sie da rauslief in die kalte russische Taiga oder was weiß ich. Nun war dieser Mann, nun hörte dieser Mann, dass er sich nicht helfen konnte, in einer Kirche, dass man solle den heiligen Namen des Herrn preisen von morgens bis abends. Und das sei gut. Und Gott würde sich kümmern um solche Seelen. Und er hatte so ein Vertrauen, dass er sich jetzt fragte, wie kann ich den heiligen Namen von morgens bis abends schaffen? Wie soll das gehen? Denn ich muss ja essen und schlafen. Versteht ihr seine Logik? Von morgens bis abends chanten? Das soll doch nicht, wie soll denn das gehen? Dann muss ich noch duschen und all sowas machen. Und jetzt geht also dieser Pilger los. Das finde ich unglaublich. Und will jetzt rausfinden, wie kann der von morgens bis abends dieses Jesusgebet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, bitte erbarme dich unser. Wie kann er das machen? Und geht in die Lehre von einem Stalin. Stalin, das sind diese Mönche, die Gott sich ganz hingeben. Und lernt also in dieser Lehre das. Da kann aber doch jeder das machen, da war die. Und du gehst sofort.
Weißt du, warum?
Gut. Ich scherze. Ja. Scherz muss sein. Und er fragt sich jetzt also, und der unterrichtet ihn jetzt in Yoga-Techniken, wie der dazu kommen kann, das Chanten dieses Gebetes zu einem innerlichen Gebet zu machen, sodass das immer läuft, mit dem Herzschlag. Bei dem einen Herzschlag geht es Herr Jesus Christus, beim anderen geht es innerlich, bitte erbarme dich meiner. Und er lernt das und übt das. Er lebt für ein halbes Jahr in einer Erdhöhle, irgendwo, um das irgendwie hinzukriegen. Und gibt also sein ganzes Leben dem Himmel. Und er hat als einzigen Besitz seine heilige Schrift und dann noch was anderes, also noch ein anderes Buch. Und in seinem Beutel, da ist ein Brot, Trockenbrot. Weiß nicht genau, wie der das zubereitet, aber es ist eine interessante Zubereitung. Und dann geht er und pilgert. Was für ein Vertrauen. Und Gott versorgt ihn auch. Er kriegt immer genug, man sieht das in dem Buch. Weil er gibt sich hin. Er ist demütig. Er nimmt alles an, was förderlich ist und gibt auf, was hinderlich ist. Und lebt im Verständnis, Gott ist mein Beschützer. Und das klappt. Der tut die Charanagati anwenden. Und das zeigt, was der Hake ist in Deutschland. So, wir alle mögen nicht jetzt den Weg des russischen Pilgers gehen können, dass wir losziehen, nicht? Wir uns vielleicht einen Rucksack kaufen, da haben wir nur ein Brot drin, Leibbrot und die Bhagavad Gita und so weiter. Wir mögen noch unser Fahrrad brauchen mit 21 Gängen oder unser Auto und was noch, ab und an ein im Braunzucker gekochten Rasagula. Und so weiter und so fort. Und wir würden noch heiraten wollen und solche Sachen. Aber damit wir richtig situiert sind, das ist okay. Wir müssen unsere Situation finden, die wir brauchen für unser spirituelles Leben. Die Naradiya Purana sagt, es ist nicht Sinnbefriedigung, wenn ein Devotee das annimmt, was er braucht für seinen Devotional Service. Ganz wichtig, im Bhakti haben wir das. Das ist, die Bhakti-Bewegung kommt da der Realität der meisten von uns sehr, sehr entgegen. Ach, mir wird ganz leicht ums Herz, wenn ich nur daran denke, zur Schneide zu geben. So ein Nektar. Ach, ein kleines Abenteuer, ehrlich gesagt. Alles passiert wenigstens was. Viele von uns sind so wie dieser Chamara. Der hat mal gelebt, als er an einem Jack war. Aber jetzt sieht es nur noch so aus, als würde er leben. Wenn der Pujari mal kommt, so eine halbe, 10 Minuten am Tag oder so insgesamt. Sorry, ich weiß einiges gut sein. Oder ich habe was gelesen. Baumwolle. Die lebt erst, wenn man pustet. So, wir müssen wirklich den Wunsch haben. Krishna, nimm uns. Wedel mich. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Darf ich das vorlesen? Wo ist es denn? Im neuen Charanagati. Es wird noch nicht veröffentlicht. Ja. Hier ist das neue Charanagati. Hier ist sogar Yamadutas da drin. Wir haben das Filmskript von einem Film. Das ist ein Punk-Yamadutas. Der ist in einer Punkband. Dieses wahrscheinlich das zweitbeste Charanagati. Und das müsst ihr unbedingt lesen. Mit Schlangen ist es total gefährlich, das zu lesen. Und hier heißt es, aufwachen! Unwissenheit heißt mein Kopfkissen. Müdigkeit mein Bett. Illusion meine Decke. Tritt mich! Schüttle mich! Bitte weck mich auf, irgendwie. Mein neues Gedicht. Ist das okay? Tritt mich, schüttle mich. Bitte weck mich auf, irgendwie. Unwissenheit heißt mein Kopfkissen. Müdigkeit mein Bett. Illusion meine Decke. Tritt mich, schüttle mich. Greif dich sogar. Bitte weck mich auf, irgendwie. Alle Küste. Und auch einfach für solche Gedichte. Ein Artikel heißt diesmal Aufbruch. Auf unbedingt lesen. Das sind 9 Punkte für jemanden, der sein Leben verändern will. Also auf die Chakras. Aber ihr müsst es abonnieren. Nein. Also man kriegt das umsonst. Tritt mich, Viertel nach neun. Ein Zeitpunkt, wo wir so langsam, glaube ich, in Richtung Nachtlager machen. Heute möchte ich, wie gefällt euch das, wenn wir ab und an Vorlesungen hier machen? Ist es, hat eine, doch eine, mal eine andere Atmosphäre, denke ich. Denn kann man sich ein bisschen anders auch einstellen, weil es einfach äußere Umstände gibt. Und gerade Kunio Bihari möchten auch manchmal die Rollis sehen. Also das ist, mindestens kann man doch sagen.
Sie sagen,
ja, was fehlt die Rollis wollen? Ja, ich erinnere euch nicht daran. Ihr müsst vielleicht, ich muss jetzt zugeben, noch morgen brauche ich noch, um richtig, um noch zu Ende zu schreiben, aber dann könnt ihr auch da schon haben. Wir wollen vielleicht später im Sommer, dachte ich, das ist aber erstmal, wenn wir mal wieder viel Geld haben, wollen wir vielleicht hier eine Treppe machen. Da oben, also zu dieser Tür, das ist nämlich eine Tür, die kann man aufmachen, diese mittlere Sache. Könnt ihr auch reinkommen, ohne das Gefühl zu haben, mich zu stören? Ich weiß, dass manchmal die Leute da im Auge ist, der da mit seiner, in seiner Welt und dann aber das können wir im Augenblick nicht gar nicht mal überlegen, weil jetzt ist alles, alle Energie fließt jetzt gerade nach zum Govardhan-Projekt. Entwickelt sich sehr, sehr nice. Also das wird bald. Was werdet ihr dann für den Gut. Ach, das ist schön, um aufzuhören, nicht? Man hat gar keine Lust, jetzt aufzuhören und sich zu verabschieden. Bisschen singen noch? Vielleicht noch singen? Ja, genau, zum Abschließen noch singen. Ja? Willst du vielleicht mit Danke spielen? Gopinath, so gut? Wer schon gehen muss, kann jetzt, ist ein guter Zeitpunkt, jetzt zu gehen. Wir singen einfach noch.